Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Es ist der Filmpodcast. Zurück früher als gewohnt, denn ein aktuelles Ereignis zwingt uns vor die Mikrofone. Der Borderlands-Film hat auch Deutschland erreicht. Das ist ja so ein bisschen wie so eine Tsunami-Berichterstattung. Ja, man hat vorher schon gehört, da gab es irgendwo ein ganz schweres Erdbeben auf See. Da wird sich jetzt irgendwas anbahnen und nun hat die Welle den deutschen Strand erreicht. Und Christoph Pedersen von Filmstarts und ich, wir haben den Film gesehen und sprechen drüber. Hallo Christoph.
Moin.
Es war ja so etwas, wo man so mit leichtem Grauen im Vorfeld mitverfolgen konnte, wie die Kritik zumindest in den USA mit dem Film umgegangen ist. Da ist er ein bisschen früher an den Start gegangen und hat eigentlich von Anfang an nur Dresche bezogen. Zu einem Grad, der ihn aber dann schon fast wieder interessanter gemacht hat als vorher, oder?
Ja, also ich sag mal so, wenn ein Borderlands-Film ein richtig, richtig, richtig guter Borderlands-Film geworden wäre, ne, dann hätte er wahrscheinlich vom Großteil der alten, weißen, amerikanischen Kritik auch auf den Deckel bekommen. Aber das hätte dann ganz anders geklungen natürlich, ne? Also dass er nur schlechte Kritiken bekommt, das heißt dann nicht automatisch, dass er auch ein schlechter Film ist. Aber es ging halt alles so in so eine Richtung, wo man schon geahnt hat, wahrscheinlich haben die Leute recht. Und ja, also er ist jetzt glaube ich immer noch im einstelligen Bereich bei Rotten Tomatoes. Das ist für einen großen Studiofilm schon hart, weil in den letzten 10, 15 Jahren hat sich das ja ziemlich verschoben. Ne? So in den 90ern war das ja üblich, alle großen Studiofilme oder Blockbuster haben schlechte Kritiken, ne? Weil Kritiker eher so Arthouse und anspruchsvolle Sachen mögen und jeder Actionfilm kriegt automatisch auf den Deckel, mehr oder weniger. Und das hat sich aber in den letzten 20 Jahren total verschoben, ne? Und jetzt mittlerweile ist es ja so, dass jeder halbwegs sauber produzierte Blockbuster in der Regel eher positive Kritiken bekommt. Und wenn dann wirklich mal ein in Anführungszeichen polierter, teurer, großer Film dermaßen niedrig landet, das ist dann schon auffällig.
Ja, vor allem direkt ab Start. Also was man, finde ich, ja auch häufig beobachten kann, ist, dass offensichtlich kuratiert wird, wer den zuerst sehen darf. Und dass Filme dann mit einem relativ hohen Ranking einsteigen, das sich dann allerdings in den 2 Wochen danach nach unten korrigiert, wenn mehr Stimmen dazu kommen, die vielleicht nicht handverlesen oder nicht im gleichen Maße handverlesen sind.
Das hat man auch bei Festivals, ne? Also sag mal so, wenn jetzt ein Horrorfilm seine Weltpremiere auf dem Phantasia-Filmfest feiert, dann sind da halt auch die ganzen Fanboy-Kritiker, sag ich mal. Und vielleicht sind das ja auch die, auf die man als Selbst-Fanboy auch dann am meisten gibt und so, ne? Aber deswegen werden solche Filme dann meistens am Anfang sehr gehypt. Und wenn dann so die regulären regionalen Tageszeitungskritiker dazukommen, dann geht's meistens dann für solche Filme ein bisschen bergab zum Start, ne? Und dann reguliert sich das alles ein bisschen.
Gibt's das im Filmbereich auch? Im Spielebereich gibt's auch so ein Phänomen, dass sich, weiß ich nicht, alle Jubeljahre ist auch eine große Produktion am Start, die aus irgendeinem Grund zu so einem Prügelknaben wird. Also auch im Spielebereich werden große Produktionen samt und sonders eigentlich meistens eher zu positiv bewertet, weil einfach die Production Value so hoch ist, dass viele sagen, naja, aber die Grafik ist schon sehr gut und sowas. Und dann kommt da meistens dann doch noch eine halbwegs okaye Wertung bei raus, weil das halt einfach so
nee, das ist, auf dieser Seite, das ist historisch ja genau das Gegenteil. Also ich weiß, bei Spielen ist das ja sozusagen, das Production Value zählt dann schon mal 70% und dann muss man sich nur noch entscheiden, ob man in den 70ern oder 80ern oder mal in den 90ern landet. Historisch gesehen sind ja Filmkritiker bei Production Values eher skeptisch, ne?
Aber die Frage ist eine andere. Die Frage ist, gibt es dort auch dieses Phänomen, dass sich manchmal einfach die gesamte Kritik auf ein so ein Ding einschießt und dann völlig über Gebühr jeder einfach nochmal einen draufsetzen muss, um noch aus dieser Menge an Kritik herauszustechen, es noch harscher zu formulieren. Weil bei Borderlands habe ich mir die Frage gestellt, ist das so ein Fall, wo jetzt einfach alle nur noch draufprügeln? Es ist egal. Jetzt da nochmal anzukommen mit einer differenzierten Meinung ist so langweilig, will auch keiner mehr hören.
Also ich weiß nicht, ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden, auch wieder zwischen dieser Internet-Fanboy-Kritik, wo ich mir das grundsätzlich vorstellen könnte, weil die da vielleicht auch ein bisschen invested sind. Beim Gros der Kritiker, die jetzt für irgendwelche Tageszeitungen oder so schreiben, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich glaube, für die ist der Borderlands-Film totales Tagesgeschäft, was die nebenbei mit abfrühstücken, weil die der Film vorher nicht interessiert hat, er interessiert sie jetzt nicht. Und ich glaube nicht, dass die sich da in irgendwas reinsteigern, ne? Deswegen, aber sozusagen so, dass man jetzt sich bei den Überschriften dann versucht, da abzusetzen, wenn jetzt da zum Starttag irgendwie 100 Kritiken in Amerika online gehen, dass du dann schon diejenige mit der harschesten Überschrift sein musst, um dich da durchzusetzen, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ne? Auch vor allen Dingen natürlich auch auf YouTube. Also auch im deutschen ja, YouTube sind ja schon einige Borderlands-Kritiken online gegangen. Und da geht schon darum, den besonders lustige Weise platt zu machen. Da geht es dann gar nicht mehr unbedingt um die Analyse, sondern da wird auch ein Gros der Zuschauer, die das anklicken, schon mit der Erwartung reingehen. Vielleicht, da ist längst entschieden, dass sie den Film wahrscheinlich eher nicht gucken. Und die wollen jetzt einfach 10 Minuten dann wahrscheinlich auf so eine perverse Art gut unterhalten werden. Vielleicht ist das jetzt auch der Anspruch unseres oder die Erwartungshaltung vieler Leute, die uns gerade zuhören. Weiß ich nicht. Aber das ist dann schon so eine Autounfall-Sache, ne? Weil das hat sich ja schon rumgeschoben. Ja, genau.
Wir haben neulich tatsächlich sogar eine Folge darüber, über den Verriss an sich gemacht und in welchen Kontexten der so existiert. Und bei Borderlands, also ich habe ein paar Sachen gesehen. Und dann wird dann der Borderlands-Film dann, jetzt weiß nicht genau, ob es exakt so gesagt wurde, aber es erschien mir die Implikation da zu sein, dass er genauso schlecht oder schlechter sei als die Spielverfilmung von Uwe Boll. Und das fand ich schon einigermaßen lächerlich überzogen.
Ja, wir kommen ja nachher zu unseren Wertungen, mal sehen, ob das wirklich so ist. Aber Uwe Boll hat das ja selbst geschrieben. Also ich glaube, das ging ja von ihm aus.
Uwe Boll ist an sich immer schon lächerlich.
Ja, aber er hat als Person. Aber er hat dann drauf reagiert und hat dann so getweetet, ja, jetzt auf einmal wünscht ihr euch, dass ich den Film inszeniert hätte.
Ja, das ist ja, was aber nicht stimmt. Also niemand wünscht sich das, Uwe. Und nein, also die Werke von Uwe, ich weiß gar nicht, fällt mir ein Uwe Boll-Werk ein, das tatsächlich besser wäre als der? Ich glaube nicht. Ich glaube, er ist immer noch bei allem, was er gemacht hat, in dem Bereich der Spieleumsetzung, ist er erheblich beschissener.
Ja, dann haben wir vielleicht zu Borderlands nicht so unbedingt dieselbe Meinung.
Ja, kann sein. Das wird eine Unterscheidung von Graden sein. Also das wird jetzt hier keine Überraschung geben, dass irgendjemand mit dem Urteil um die Ecke kommt, das ist ein guter Film, ich weiß gar nicht, was alle haben, das wird nicht passieren. Der Grad der Verdammung ist wahrscheinlich das Einzige, worum es hier noch geht, was noch zu verhandeln sein könnte.
Ja, und es ist halt, deswegen wird es heute vielleicht gar nicht so ein sarkastischer Podcast, sondern doch ein erstaunlich analytischer, weil man an dem Film selbst erstaunlich gut erkennt, was da schiefgelaufen ist. Also das liegt wirklich offen zutage, mehr oder weniger. Und man kann das super daran ablesen und zurücklesen, was für Entscheidungen da gefällt wurden und was da wie gedreht wurde und warum und so weiter. Das kann man super ablesen. Deswegen ist das ganz ganz spannend. Das ist sein eigenes Artefakt. Also man kann daraus wirklich, als wenn man jetzt ein historisches Dorf ausgräbt und dann versucht rauszufinden, was die Leute damals so zum Mittag gegessen haben. Das ist hier auch so. Man braucht gar nicht diese Geschichten im Internet lesen. Man braucht sich nur den Film angucken und man erkennt am Film, warum, was da passiert sein muss.
Ja, oder um bei dem vorigen Bild zu bleiben, wie wenn du nach einem Autounfall, wenn der Forensiker da durchgeht und sagt so, da vorne ist die Bremsspur auf der Straße, das heißt also der Unfallhergang, so wie er sich noch ermitteln lässt, wird sich wahrscheinlich so wie folgt zugetragen haben.
Genau, also ich habe das natürlich jetzt im Nachhinein dann doch, vorher habe ich es mir nicht durchgelesen, weil ich gehe mal möglichst frische die Filme, ich habe es jetzt im Nachhinein doch durchgelesen und die Sachen, die schon bekannt sind, die stimmen dann doch ziemlich genau mit meinen Eindrücken überein. Also da lag ich eigentlich zu 99% richtig. Und es ist halt einer dieser Filme, habe ich auch in meiner Kritik geschrieben, da wird sich erst so in den nächsten 10, 15 Jahren nach und nach werden immer mehr Leute darüber sprechen, die beteiligt sind. Momentan zum Start schweigen natürlich noch die allermeisten, klar. Man hofft ja noch darauf, dass der gut läuft und so, ne? Was er nicht tut, aber man hofft halt drauf und will den ja nicht noch weiter beschädigen, als er eh schon ist. Aber ich glaube, da werden sich Leute in den nächsten 10, 15 Jahren zu Wort melden, auch vielleicht, um so ihre eigene Beteiligung ein bisschen reinzuwaschen, ne? Dass da nichts als Schaden zurückbleibt. Oder möglichst wenig zumindest.
Ja. Wir können ja mal ganz kurz, also, ne, der Borderlands-Film, Regie Eli Roth, kennt man eigentlich vor allem aus seiner Torture Pornzeit mit Hostel und so weiter und so fort. Eigentlich ein krasser Cast. Kevin Hart und Kate Blanchett und Jamie Lee Curtis, wahrscheinlich die größten Namen, die da am Start sind. Ariana Greenblatt spielt mit, die spielt Tiny Tina. Die kann man auch im Barbie-Film gesehen haben als die unerträgliche Tochter, während sie hier den unerträglichen Teenager spielen darf. Und ja, das war's, glaube ich, dann schon im Großen und Ganzen. Kolportiertes Budget von 100 Millionen. Und es, du hast schon angedeutet, eine offensichtlich sehr bewegte Entwicklungsgeschichte, keine Ahnung, seit 2012 oder so an verschiedenen Drehbüchern rumgedoktert und so richtig in Schwung gekommen ist es anscheinend gerade erst so 2020 rum, wurde dann auch während Covid produziert, war im Grunde 21 schon fertig, dann haben sich aber gerade auch wegen Covid und sonst irgendwas und auch weil sie so viele Stars da drin hatten, war es für Reshoots offensichtlich extrem schwierig, Termine zu finden. Die wurden dann auch ohne Eli Roth gemacht. Und deswegen kommt er jetzt erst in die Kinos. Also obwohl die Leute, die in dem Film auftreten, zwischendrin sogar schon andere Filme gemacht haben, die dann auch sogar schon erschienen sind.
Genau, Eli Roth hat Thanksgiving zwischendurch gemacht. Deswegen konnte er auch nicht zu den Reshoots, weil er gerade an Thanksgiving gearbeitet hat. Da hat dann Tim Miller übernommen, der Produzent. Das ist der Regisseur von Deadpool und auch Produzent der beiden Sonic-Filme. Und Cate Blanchett hat direkt nach Borderlands Tar gedreht. Also nach Borderlands. Und für den hat sie jetzt schon vor einem Jahr oder zwei den Oscar gewonnen. Also das ist schon lange, lange Zeit her.
Hat angeblich in den Drehpausen am Borderlands-Set auch schon dafür das Dirigieren geübt und so.
Ja, genau. Also eine gute Sache ist doch rausgekommen, genau.
Ja. Kann man die Frage stellen, war sie dann gedanklich voll bei der Sache? Ja, war sie voll investiert in diesen Borderlands-Film?
Ja, das würde ich jetzt nicht unterstellen. Vor allen Dingen, also damals war das ja alles noch nicht so klar, worauf das dann hinausläuft. Und sie hat ja, also Jack Black ist auch dabei, zumindest wir haben jetzt beide die synchrone Fassung gesehen in der Pressevorführung. Jack Black ist im Original als Sprecher des dauerplappernden Roboters Claptrap dabei. Und Jack Black und Cate Blanchett haben ja schon im vorigen Eli Roth-Film die Hauptrollen gespielt. Das Haus der geheimnisvollen Uhren. Das heißt, er hat da schon seine Schauspielbuddies zurückgeholt jetzt für diesen Film. Also ich denke schon, dass die damals eine gute Beziehung hatten. Also ich denke jetzt nicht. Also ich habe jetzt aber Cate Blanchett nicht erkannt, das fand sie jetzt nicht so gut, aber nicht erkannt, dass sie da irgendwie jetzt nicht bei der Sache war oder so. Ich glaube, da hat der Film andere Probleme.
Ja, weiß man natürlich nicht, ob man das überhaupt erkennen könnte. Also ich fand ihre Performance nach Cate Blanchett Maßstab schlecht. Und nach allgemeinem Maßstab gerade mal vielleicht mittelmäßig.
Ja, genau.
Und deswegen kann einem so ein Gedanke kommen, wenn man das hört. Aber es ist natürlich reine Kaffeesatzleserei. Das kann an allem gelegen haben. Zum Beispiel auch am Regisseur. Ich halte von Eli Roth ja als Regisseur, also vor allem was eben das Dirigieren von Schauspielern oder Herausholen von Qualität und so weiter angeht, nicht viel.
Ja, ich mag einige seiner Filme, aber es hat vielleicht nicht unbedingt an der Regie zu tun.
Es hat also damit ja nichts zu tun. Also die Schauspielleistungen in seinen Filmen sind ja fast immer eher so subpar gewesen. Ich finde, das Einzige, was für ihn sprach, war halt immer so eine gewisse, weiß ich nicht, Schamlosigkeit und Ungehobeltheit, die Filme produziert hat, wo man sagt, okay, das hätte wahrscheinlich, viele andere wären nicht so weit gegangen oder hätten das nicht so gemacht.
Genau, Hostel 2, Meisterwerk.
Ja, aber da hat er auch Glück gehabt, dass er offensichtlich echt einen guten hier Hauptkameramann oder so gehabt hatte, weil der halt auch visuell relativ geil ist im Vergleich zu vielen seiner anderen Filme.
Ja, und ich war in der einzigen deutschen Kinovorstellung überhaupt, wo der Film ungeschnitten lief, weil der war in Deutschland ja indiziert oder keine Ahnung, auf jeden Fall direkt zum Start weg durfte der nicht gezeigt werden. Und der Hamburger Pressebetreuer hat sich geweigert, in der Pressevorführung eine geschnittene Fassung zu zeigen. Deswegen haben sie uns illegalerweise den ungeschnittenen Film gezeigt.
Nice,
ja. Und das ist natürlich bei dem Film auch wichtig, weil den Film geschnitten zu gucken, dann kann man es halt auch einfach bleiben lassen. Ne?
Ja, und ist auch ein bisschen albern, weil, ich meine, indiziert Hü oder Hot, also wir sind ja in der Pressevorführung und auch sonst, wenn da lauter volljährige Leute sind, warum nicht?
Naja gut, aber es macht natürlich in Anführungszeichen schon Sinn, der Presse den Film zu zeigen, den die Leute, die das dann lesen, auch sehen. Aber das ist eine andere Frage.
Ja, aber es ist ja dann, kann ja die Presse sich auch entscheiden zu sagen, okay, aber dann gehe ich hinterher auch nochmal in die reguläre Kinofassung, weil ich möchte sehen, was tatsächlich in den Kinos läuft.
Genau, das mache ich ja sowieso. Also ich schreibe ja weniger so als Veranstaltungstipp, auch wenn das oft so gelesen wird, kann man sich auch nicht gegen wehren, sondern ich schreibe das ja zumindest in meinem eigenen Anspruch schon als Kunstkritik und ich versuche natürlich dann das Werk so unverfälscht wie möglich zu sehen. Ja. Und dann darüber
das
zu schreiben.
Das ist dir diesmal nicht gelungen, würde ich schon mal sagen.
Und deswegen sehe ich ja auch 99% aller Filme nur in der OV. Wenn Pressevorführungen doch mal auf Deutsch sind, dann suche ich mir in der Regel einen freien Autor, der die Kritik schreibt. Und jetzt hatte ich nur dummerweise in diesem Fall dir versprochen, dass wir diesen Podcast aufnehmen.
Ja, ich wusste das gar nicht. Ich bin einfach davon ausgegangen, das treu dumme Schaf, das ich bin, dass die OV gezeigt wird, so wie in allen anderen Pressevorführungen, die ich bisher besucht habe. Und dann ging der Film los und war auf Deutsch. Das war die erste große Enttäuschung. Und dann musste ich zu meinem Schrecken feststellen, dass die deutsche Stimme, die Jack Black ersetzt, auch noch Kristall ist. So ein, wenn wir ganz freundlich sind, ein deutscher Schock-Comedian, den ich wirklich unfassbar schlecht finde.
Ja, so die Next Generation Mario Barth, aber irgendwie noch unerträglicher.
Ja, aber das ist unfair Mario Barth gegenüber. Also Kristall ist ja eigentlich jemand, der nur deswegen irgendeine Art von Popularität erreicht hat, ist, weil er dieses, das muss man ja noch sagen dürfen, als Comedy aufzieht. Ne? Also man muss ja bitte doch noch über alle Minderheiten oder alle diskriminierten Gruppen in der Gesellschaft Witze reißen dürfen. Das muss doch erlaubt sein. Also das ist sein Stick sozusagen. Und das macht er noch nicht mal gut. Und dementsprechend, also ist wirklich, das ist so ein bisschen schlechterer deutscher Joe Rogan. Also für mich völlig unerträglich.
Offenbar ist der vor allen Dingen, also der füllt ja Stadien damit. Und ist auch vor allen Dingen, glaube ich, so bei der YouTube-Generation, also bei so, sagen wir mal, 10- bis 15-Jährigen sehr beliebt. Weswegen der jetzt so als Universalwaffe bei allen möglichen Kinderanimationsfilmen als Sprecher, also wirklich auch so für Kinderanimationsfilme, jetzt nicht Pixar oder so, sondern so Kinderanimationsfilme, die wirklich nur für Grundschule oder knapp drüber sind, wird der jetzt so als Universalwaffe eingesetzt, weil sein Name auf dem Poster wohl bei der Generation zieht. Aber das ist natürlich total absurd, dass du jemanden hast, der mit diesem Humor berühmt geworden ist und jetzt sozusagen auf die Grundschulkinder da losgelassen wird.
Da haben viele Eltern versagt.
Ja, ja, aber die Verleiher springen da gerade voll drauf auf. Und auch bei Borderlands wird das ja durchaus aggressiv nach vorne getragen, dass der die Rolle spricht. Also das ist ja schon was, wo der Verleih sagt, da sind wir stolz drauf, dass wir den bekommen haben und wir wollen, dass die Leute das wissen. Wobei ich mir jetzt denken würde, dass sozusagen die Borderlands-Fans der Spielereihe davon eher abgeschreckt werden, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber vielleicht wurde die Entscheidung, dass man in dem Borderlands-Film eigentlich keine Borderlands-Fans drin haben will, auch schon ein paar Jahre früher getroffen.
Ja, oder wenn ich will, dann vielleicht nicht mehr erwartet, ne? Also man hat ja sowieso insgesamt das Gefühl, dass der Film, ich glaube, das ist auch inzwischen sogar von Eli Roth bestätigt, dass sie den ursprünglich tatsächlich eher so auf R-Rating, wie man in den USA sagen würde, also härter mit Gore und so, zumindest mal gedreht haben oder das geplant haben.
Nee, die haben
und
also
der dann an irgendeinem Punkt umgekrempelt wurde, oder?
Genau, also es ist jetzt vor ein paar Tagen ein Interview mit dem Stunt-Koordinator des Films rausgekommen. Und der meinte, als wir den Film gedreht haben, war die Ansage, je mehr Gore, desto besser. Also alles, wenn ihr bei 10 seid, dann geht auf 12. So, also so wirklich so, was weiß ich, Deadpool und Wolverine-mäßig, also alles so voll drüber. Die klare Ansage war R-Rating eh sicher und so weiter und gebt Vollgas. Ne? Und da passt ja dann auch irgendwie dann Eli Roth als Regisseur.
Ja, genau.
Und
also nur so ergibt es Sinn.
Genau, und dann war der Film fertig und dann, das ist jetzt halt der Moment, die totale Blackbox, also irgendwann muss irgendjemand, also wahrscheinlich ich weiß nicht, ob die Eli Roth quasi seine Schnittfassung eingereicht hat, ich gehe mal davon aus, weil als Regisseur hast du das Recht zumindest, also selbst wenn die Produzenten schon sagen, wir wollen dir den Film wegnehmen und unser eigenes Ding machen, dann hast du wegen der Regiegewerkschaft das Recht, als Regisseur deine eigene Schnittfassung einzureichen. Ne? Danach können die immer noch sagen, also die müssen die sich nicht mal angucken. Aber du hast das Recht, quasi sie für die Tonne zu produzieren. Also ich gehe davon aus, dass er das gemacht hat, und ich gehe davon aus, dass seine Fassung R-rated war. Und dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Also entweder war die Fassung so schlecht, dass die da Panik bekommen haben und nicht mehr wussten, was sie machen sollen. Oder irgendeine Marktforschung hat damals ergeben, irgendwie so ein 100 Millionen R-rated Nischen Ultra Gewalt super zynisch Film, da kriegen wir unser Budget nie wieder mit rein. Wir brauchen Guardians of the Galaxy 4. Wir haben auch irgendwie Weltall, wir haben auch bunte Figuren, die so ein bisschen crazy sind. Wir haben jetzt dummerweise Borderlands als Franchise ausgesucht, aber eigentlich wollen wir in eine ganz andere Richtung. Schneidet das mal irgendwie so um, dass wir dann PG-13 Familienfilm Guardians of the Galaxy irgendwie dabei rausbekommen. Ich glaube, es war eine Mischung aus beidem.
Ich denke auch. Also ich würde eher tippen, das Ding hat in irgendwelchen Fokusgruppen oder sonst irgendwas schlecht getestet und dass man dann gesagt hat, wenn der so schlecht ankommt und dann noch so beschränkt ist in seiner Zielgruppe, weil er ein R-Rating hat, dann wird er sein Geld nie einspielen. Deswegen müssen wir sicherheitshalber umschwenken auf ein breiteres Publikum. Das wäre mein Tipp.
Genau. Also es ist ja, also ich habe das auch in meiner Kritik geschrieben, ich mag immer dieses rückschauend, also ihr habt ja diese 10 Jahre Klügerreihe bei euch, ne? Da ist es ja das Format, aber grundsätzlich mag ich das nicht, wenn man so zurückschaut und sagt, war ja eh klar, wenn so Filme floppen oder wenn die irgendwie total daneben gehen. Aber sozusagen, es liegt für mich auf der Hand, wenn du einen Borderlands-Film machst, ja, dann machst du einen Film für 50 Millionen, hart A, und haust einfach voll auf die Kacke. Also Borderlands ist einfach als grundlegendes Gaming-Franchise, da ist das ja, also das ist natürlich super erfolgreich, aber das ist natürlich von dem Appeal her trotzdem sehr speziell und nischig. Und da musst du einfach sagen, wir gehen da voll drauf, 50 Millionen und das reicht. Und dann ist gut. Du kannst, Borderlands ist kein Franchise, wo du sagst, da machen wir jetzt einen 120 Millionen Film for Quadrants, also da soll dann irgendwie jeder rein. Das ist einfach das falsche Franchise dafür. Da haben die schon, als sie sich das rausgesucht haben und gesagt haben, wir pumpen da jetzt ausgerechnet 120 Millionen, also ich kenne die Zahl 120, du hast ja 100 gesagt, irgendwo dazwischen wird's liegen, rein. Das ist halt Wahnsinn. Und vor allen Dingen, wenn man sich bedenkt, dass Lionsgate, also das US-Studio, das den Film produziert hat, die sind ja so ein mittelgroßer Player, ne? Die haben jetzt die Tribute von Panem-Reihe und da in die Filme stecken die auch richtig Asche. Aber der erste Teil war damals auch nicht so teuer und so. Die haben das dann hochgemacht. Und genauso John Wick haben die ja auch. Und da war der erste Teil auch günstig. Also für die in ein neues Franchise über 100 Millionen zu stecken, das ist für Lionsgate total untypisch. Und dass die da jetzt gerade Borderlands nehmen, etwas so Spitzes in der Zielgruppe, das ist halt so, da weiß man halt von Anfang an, wie sollte das funktionieren? Also man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, wie das überhaupt hätte funktionieren können. Also es hätte ein guter Film rauskommen können, ne? Davon rede ich nicht, aber wie sozusagen das Budget wieder reinkommen soll. Und ich glaube, das ist denen irgendwann auch aufgefallen und dann kam Panik und dann, ab da an haben sie die Situation immer nur noch schlimmer gemacht, anstatt da tatsächlich irgendwas zu retten.
Aber kann es sein, dass die erstens Deadpool gesehen haben, der ja auch als R-rated viel Geld eingespielt hat. Und zweitens, dass der vielleicht auch gar nicht anfangs auf 100 budgetiert war, sondern dass das jetzt erst durch diese ganzen Nachdrehs und so entstanden ist?
Also bei Nachdrehs bin ich sehr vorsichtig, weil Blockbuster haben alle Nachdrehs. Das heißt, das ist was komplett Normales. Und ich habe jetzt bei Borderlands auch nicht gelesen, dass es da jetzt irgendwie so Nachdrehs gab, wo der ganze Film nochmal gedreht wurde. Ja. Also jeder Marvel-Film hat 2 Wochen Nachdrehs, die sind von Anfang an mit eingeplant, weil einfach Produktion dieser Größenordnung, nach dem Schnitt merkst du immer, dann brauchen wir da noch irgendwie eine Szene, die das und das erklärt oder was weiß ich. Das ist total normal. Das heißt, da würde ich jetzt gar nicht so viel drauf geben. Nee, ich glaube, das war's.
Es ist halt nur so ein Zufall, in Anführungsstrichen, dass ausgerechnet der Deadpool-Regisseur die Nachdrehs macht, deswegen komme ich drauf.
Naja gut, er war ja von Anfang an der Produzent des Films, ne? Und wenn du den dann sozusagen schon vor Ort hast und der andere nicht kann, dann nimmt man halt den. Ich glaube mehr, dass er sozusagen, es ist mit Sicherheit kein Zufall, dass er am Anfang als Produzent des Films angeheuert wurde, weil man am Anfang, glaube ich, als man noch auf dieser R-Rated-Schiene war, natürlich in Richtung Deadpool wollte, ne? Auch dieser Meta-Humor.
Und deswegen auch vielleicht dachte, dass das mehr Budget vertragen kann. Weil da ja der Proof of Concept existiert, dass man auch mit einem R-Rated-Film so richtig Kasse machen kann.
Ja, aber nur einer, ne? Also, jetzt kommt vielleicht ein bisschen mehr.
Einer ist, kann auch ein zweiter hin.
Ja, aber ob das dann unbedingt Borderlands ist, aber egal, also es ist, ja.
Also
aber
ich glaube, Deadpool jetzt so viel bekannter ist als Marke, als Borderlands. Klar, das hängt an dem Marvel-Schnickschnack mit dran, aber ist ja eh so ein Nesthäkchen da. Also ich überlege nur, was man so als Lionsgate-CEO vielleicht gedacht haben könnte.
Ich glaube, der erste Deadpool war übrigens deutlich günstiger als Borderlands, ne? Das nur mal zu dem Thema. Aber aber ich glaube schon, dass das die Größenordnung zumindest stimmt. Also irgendwie Weltraum, Special Effects, Action und dann dieser Cast. Also ich meine, der Cast ist natürlich wirklich der Hammer. Also von den Namen her, ne? Ob das jetzt sozusagen unbedingt zu der Zielgruppe passt, ob jetzt ein Borderlands-Fan ins Kino geht, weil ausgerechnet Cate Blanchett, zweifache Oscar-Gewinnerin, jetzt seine Lieblingsfigur da verkörpert. Das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Und aber trotzdem, die kosten ja alle Geld. Und so ein Kevin Hart damals, also der war überhaupt nicht billig. Der war da ja so auf der Höhe seines Kinozenits mit den Jumanji-Filmen und so. Weiß ich nicht. Also ich gehe schon davon aus, dass das so ungefähr geplant war und dass jetzt Lionsgate da irgendwie so das nächste Level seiner Studiokarriere einschlagen wollte und jetzt vielleicht gesagt hat, wir wollen mit den großen Majors mitspielen. Ja, aber es kam dann die Angst vor der eigenen Courage und ab dann ging es dann richtig bergab, ne? Weil ich sag mal, ab dem Moment, wo durchgesickert ist, dass das PG-13 wird, waren die Gamer alle raus. Also ab dem Moment haben, glaube ich, alle gesagt, ja, warum soll ich denn das dann noch gucken? Also, weil ich meine, dass abgesehen von dem Look des Spiels, der hat ja diesen sehr speziellen Cell-Shading-Look, wo du nur einen Screenshot brauchst, dann weißt du sofort, okay, das ist Borderlands. Abgesehen davon ist das doch, und dieser Looter-Shooter-Mechanik, die man natürlich im Spiel, im Film auch nicht kopieren kann. Also das heißt, die beiden USPs des Spiels sind Ultragewalt und super zynischer Humor. Kannst du beides knicken. Das heißt, die zwei Sachen, Cell-Shading-Look, ist ja kein Animationsfilm, das heißt, der ist schon mal weg. Dann hast du diese Looter-Shooter-Mechanik ist weg, weil du die im Film nicht kopieren kannst. Und die letzten beiden USP räumst du aus dem Weg, weil du sagst, wir wollen doch kein R-Rated haben. Und dann, außer davon, dass die Leute Kostüme tragen, die so aussehen wie in den Computerspielen, ist alles weg.
Ja, wobei, also, das Ding ist, wir können ja mal Richtung Film einscheren. Es geht schon damit los, dass die seltsame Entscheidung ist, nicht den besten Schritt nach vorne zu machen und zu sagen, okay, wir nehmen uns die Story von Borderlands 2. Die Story von Borderlands 2 ist anerkannt das Beste, was sie in der Serie je produziert haben, hat den denkwürdigsten Bösewicht mit Handsome Jack, der auch immer wieder zitiert wird als einer der besten Spielebösewichter und so weiter und so fort. Eigentlich das absolut naheliegendste wäre gewesen, zu sagen, das nehmen wir. Am besten, wir holen uns auch noch den Anthony Birch, also einen der Hauptautoren, mit dazu, der auch richtig was kann, dass der daran mitarbeitet. Das haben sie aber alles nicht gemacht und setzen stattdessen tatsächlich auf Borderlands 1 auf. Fast als hätten sie arroganterweise gedacht, dass sie eine Fortsetzung machen und sich das aufheben für später. Und das ist halt, da geht's schon los mit den sehr weirden Entscheidungen, wo man gedacht hätte, da liegt doch das Gold auf der Straße, nun heb es doch auf. Und irgendjemand muss gedacht haben, so, nee, wir machen halt einfach so die Strunz-Story von Borderlands 1 mit einem zusätzlichen Bösewicht, der nichts kann.
Da kann ich dir jetzt nichts zu sagen, weil ich die Storys der Spiele nicht kenne. Ich kann dir nur sagen, dass die Story des Films, wie sie jetzt ist, ist halt generisch bis zum geht nicht mehr. Da hat mich nichts dran interessiert. Und dazu kommt halt noch, also der Film fängt an mit so einem Off-Kommentar, wo diese ganze Welt erklärt wird und dass da irgendwann mal Aliens waren, die Iridianer, die haben so Metall zurückgelassen, woraus man die besten Waffen bauen kann. Das ist halt die Mechanik des Spiels. Und es gibt da noch auf einem Planeten so eine Kammer, wo man aber jetzt irgendwie seit tausenden Jahren alle versuchen, da reinzukommen, weil da noch so irgendwie die allerbesten Waffen lagern. Und jetzt wollen das halt alle da irgendwie an diese Kammer ran und müssen da die Tiny Tina jagen, die wohl angeblich der Schlüssel dafür ist. So, fein. Also generisch bis zum geht nicht mehr. Aber schon diese Eröffnungssequenz mit diesem super erklärenden Off-Kommentar, also das ist ein Exposition-Dump, also der größeren Haufen kannst du gar nicht machen. Und du siehst die ganze Zeit Bilder von den Sachen, die so erzählt werden, wo man sieht, das sind gar nicht so Szenen, die ursprünglich mal so als Collage gedreht wurden, sondern man erkennt an den Szenen sofort, das sind alles Szenen und Sequenzen, die mal ganz gedreht wurden. Wo die dann einfach so Ausschnitte draus nehmen, weil da irgendwie extra Sets auftauchen, die du niemals gebaut hättest, nur um da irgendwie 2 Sekunden für eine Collage zu nehmen. Das heißt, der ganze Einstieg ist ziemlich sicher. Einfach, die haben die ersten 20 Minuten der ersten Schnittfassung genommen, gesagt, das ist, startet uns irgendwie zu langsam oder der Film ist zu lang oder keine Ahnung was, und haben die einfach gekillt und gesagt, wir machen dann 3 Minuten Off-Kommentar draus und bebildern das irgendwie so halbwegs stimmig. Und das führt schon mal dazu, dass du super, super holprig in diesen Film reinschlitterst. Also ich hatte von Anfang an null Verbindung zu irgendeiner Figur.
Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz, Spoilerwarnung wie immer, meine Damen und Herren, gibt hier keine Rücksicht auf Spoiler oder ähnliches, das schon mal vorneweg. Wir können ja mal ganz kurz rekapitulieren, das hast du ja eigentlich schon gesagt, also das, die Story ist so ein bisschen schon ähnlich wie bei Borderlands, also es gibt den Planeten Pandora, dort suchen irgendwelche Megacorporations nach diesen Kammern offensichtlich, auf Deutsch den Vaults der Eridianer, weil man darin halt diese riesigen Reichtümer vermutet. Die finden erstmal nichts, dann ziehen sich diese ganzen Corporations erstmal zurück und lassen auch ihre Angestellten dort zurück. Das, viele von denen waren Verbrecher, die sie dort in Zwangsarbeit haben schuften lassen. Und dann entwickelt sich auf Pandora so eine Mad Max Postapokalypse-Gesellschaft mit so verschiedenen Clans von meist völlig psychopathischen Verbrechern und einige Rückzugsorte von auch verrückten, aber anders und harmloser verrückten Menschen. Und da gibt's dann eigentlich diese Gruppe von Vault Hunter, die man im Spiel spielt, und dann ballert man sich da quasi durch diese Horden durch, und die Story des Spiels ist eigentlich eher episodisch, indem man irgendwelche durchgeknallten Charaktere trifft, dazu eben auch sowas wie Tiny Tina, die im Spiel halt so ein Teenager ist, der gleichzeitig Sprengstoffexpertin ist und halt auch alle, die sind halt alle auf ihre Art durchgeknallt, das hat aber immer, gerade auch im ersten Sinn, sehr düstere Untertöne. Also alle Figuren haben eigentlich extrem tragische Hintergrundgeschichten. Die Eltern von Tiny Tina werden in ihren Augen zu Tode gefoltert und deswegen ist die so irre sozusagen und kompensiert das mit Liebe zu Sprengstoff und kann hinterher den Mörder ihrer Eltern selber zu Tode foltern und solche Geschichten. Und das heißt also, das hat alles so einen Unterton, der extrem düster ist. Selbst Claptrap, der eigentlich immer sehr einsam ist und deprimiert und der war ansonsten halt der lustige, Sprüche klopfende Roboter ist, oder auch die Figur, die Jamie Lee Curtis hinterher spielt, die Patricia Tennis, das ist eigentlich eine komplett soziopathische Forscherin, die von Anfang an halt komplett emotional entkoppelt ist und deswegen sehr isoliert ist, und dann findet man im Spiel halt ständig Audiologs von der, in der sie dann erzählt, wie nach und nach ihr gesamtes Team gefressen oder zerquetscht wird, ne, und dann wird die aber auch noch komplett wahnsinnig. Und das sind also die Figuren, die man in den Spielen trifft, die sind halt alle komplett überdreht und überzeichnet und auch komödiantisch überzeichnet. Das hat aber alles noch so ein echt, sondern das ist alles so düsterer Dark Humor, der da abläuft. Und davon ist dann halt im Film aber nur noch diese Oberfläche übrig geblieben, wo jetzt dann halt, also Chris Rock spielt den Roland, das ist so eher der stoische Soldat in den Spielen, der rettet jetzt Tiny Tina im Auftrag ihres Vaters. Der Vater ist der Chef der Atlas Corporation jetzt im Film, das ist im Spiel nicht so. Und Tiny Tina ist also ein Klon, den hat er aus iridianischem, also diese außerirdische Rasse, die da mal auf dem Planeten war, deren Schätze man sucht, ne, wurde aus iridianischem Blut geklont, in der Hoffnung, dass sie dann der Schlüssel ist, der diesen großen iridianischen Vault öffnet. Und Lilith, im Spiel ist das eine Siren, die Sirens sind auch so übernatürlich paranormal Begabte, von denen gibt's nur ganz begrenzte Anzahl, ich glaube nur 7 Sirenen, die haben alle irgendwelche Special Powers, und jetzt aber hier, Kate Blanchett's Lilith ist erst noch normale Kopfgeldjägerin, wird auch losgeschickt, um Tiny Tina einzusammeln, und die finden die dann und bringen sie im Grunde genommen, versuchen sie die vor ihrem Vater in Sicherheit zu bringen, der sie dann mit seiner eigenen Privatarmee verfolgt, und am Schluss klappt das sozusagen nicht. Und dann wird halt dieser Vault geöffnet. Und dann gehen sie in den Vault rein. Und der Vater Atlas wird gefressen. Und dann ist der Film vorbei. Das ist grob die Handlung.
Ich kann dir jetzt in nichts widersprechen, weil ich die Spielehandlung nicht kenne und die Filmhandlung 2 Minuten nach Abschluss wieder vergessen hat. Kevin Hart ist trotzdem nicht derselbe Person wie Chris Rock. Das kann ich dir sagen.
Habe ich Chris Rock gesagt? Ja. Sorry.
Und das heißt, dass dieses deutsche Synchronwortspiel gar nicht in der englischen Fassung schon vorkommt, dass die alle Kammerjäger heißen.
Nein, das sind Vault Hunters.
Okay, ist es gar kein Wortspiel. Weil die das auch immer so ohne Humor Unterton gesagt haben. Das war total weird, weil das ist ja ein totales Wortspiel, wenn man dann Kammerjäger sagt, was ja eigentlich hier Insektenjäger ist. Und die haben das alle immer mit so einem straighten Face gesagt. Und ich wusste jetzt nicht, ob das ein Gag sein soll oder nicht, aber dann ist es gar kein Gag. Dann haben die das einfach nur wörtlich übersetzt und gar nicht gemerkt, dass es ein Wortspiel ist. Was ja deshalb
auch. Ich glaube, dass das auch schon in den Spielen so übersetzt wird, auch wenn ich die Spiele nie auf Deutsch gespielt habe, aber als es vorkam, habe ich mich vage daran erinnert, die gleiche Irritation schon mal verspürt zu haben.
Ja, das ist ja nur, weil der ganze Humor ist ja voller Wortspiele. Bei der Hälfte davon fragt man sich, ob es im Englischen auch vorkommt oder ob das nur für Deutsch geschrieben wurde. An vielen anderen Stellen fragt man sich, das sind viel, viel mehr Stellen, ob das jetzt, dann übersetzt man das so zurück und fragt sich, ob das vielleicht in Englisch irgendwie witzig war, weil auf Deutsch wurde jetzt das so ausgesprochen, als ob das ein Gag sein soll, aber man hat ihn nicht gefunden. Und in den meisten Fällen glaube ich, dass es auf Englisch auch nicht witzig war. Aber kann es noch nicht hundertprozentig sagen. Ich muss jetzt echt nochmal reingehen und mir den auf Englisch im Kino angucken. Aber muss man durch, ne?
Oder auch nicht.
Genau, also da von dem Humor der Vorlage, also das sind 98% sind reine Rohrkopiere. Und das ist alles sowas von aggressiv, wie das auf einen einprasselt. Also vor allen Dingen Claptrap. Der labert, also das ist ja so seine IP, USP, dass er die ganze Zeit dauerplappert, ne? Aber nichts davon ist lustig. Und das ist so mega nervtötend auf so eine aggressive Weise, wo man sich kaum entziehen kann, wenn man da im Kino sitzt. Also so aggressiv genervt von einem Film wurde ich schon ewig nicht mehr, als wenn der den Mund aufgemacht hat.
Ja, ich weiß nicht, wie viel davon einfach meine Abneigung gegenüber Kristall ist, ehrlich gesagt. Das ist schwer auseinanderzuhalten. Das war schon anstrengend. Ansonsten war das halt einfach so ein Nichts von einem Film. Ja, ich fand den nicht so aggressiv scheiße wie die Boll-Filme. Daher kommt meine Differenzierung, wo ich Sachen einfach wirklich irgendwie abstoßend schlecht fand. Und es ist auch nicht dermaßen konfus arrangiert, sondern es ist halt einfach nur, ne. Also es löst halt einfach gar nichts aus. Es ist wirklich so, dass man auch sich wirklich disziplinieren muss, um hinterher zu erinnern, was in dem Film denn geschehen ist.
Ja, also es ist, genau, also ich habe auch geschrieben, es ist jetzt, ich weiß nicht, was Eli Roths Version gewesen wäre, ob die jetzt schlecht oder gut gewesen wäre, aber das, was jetzt übrig geblieben ist, ist ja mit 100 Minuten für einen Film dieses Genres mit derart vielen neu einzuführenden Figuren und Schauplätzen und sowas auch sehr kurz. Also heutzutage sind solche Filme ja auch gerne mal einfach 2,5 Stunden lang. Das ist nur noch eine leere Hülle. Und das läuft, abgesehen von Claptrap, der mich aggressiv gemacht hat, der Rest spult sich so ab. Also ich konnte der Handlung schon folgen, die ist jetzt auch nicht so wahnsinnig kompliziert, ne? Ein paar laufen weg, ein paar laufen hinterher und irgendwann sind sie an dieser Kammer. Mehr passiert da ja nicht. So, und das ging schon, aber es war alles einem sowas von egal. Also schon mit diesem Einstieg, der nicht funktioniert. Und dann kommen so dann die ganzen emotionalen Entscheidungen, wie das Lilith sich jetzt entscheidet, die ja diese Kopfgeldjägerin ist, jetzt Tiny Tina da nicht bei ihrem Vater abzuliefern, sondern sozusagen irgendwie jetzt zu retten. Das ist ja irgendwie so eine Leon der Profi-Moment oder so. Das funktioniert halt null, ne? Weil normalerweise haut sie ihre Zielfiguren, ja, schießt sie denen einfach in den Kopf wahrscheinlich als Kopfgeldjägerin. Und hier jetzt, dass sie da auf einmal diese moralischen Gewissensbisse entwickelt, das nimmt man ihr ja überhaupt nicht ab. Also da gibt's auch keine Szene dafür, wo das irgendwie erklärt wird. Und dann läuft das alles so ab und einem ist das alles so egal. Und vielleicht ist die Story noch einigermaßen kohärent, aber die Action-Szenen sind halt sowas von zerhackstückt, dass einem die sowas von egal sind und die rauschen an einem vorbei, ohne dass man genau weiß, was da jetzt gerade passiert. Und das liegt halt wirklich an der Entstehungsgeschichte. Also in den Action-Szenen sieht man es am besten. Man sieht andauernd Leute, die schießen und man sieht ganz selten Leute, die getroffen werden. Und das ist ja auch klar, denen hat das Schnittmaterial gefehlt. Wenn die vorher sozusagen 60-70% der Treffer irgendwelche Momente sind, wo Leuten Körperteile abgeschossen wurden oder Köpfe geplatzt sind, dann können die nicht mehr zeigen, was die Action eigentlich für einen Impact hat, wenn das alles rausgeschnitten werden musste. Die haben hier ab und zu mal so So ganz, ganz super kurze Trefferszenen, wo irgendjemand einfach so umkippt oder so irgendwo runterfällt, wenn er getroffen ist, ne? Aber in den meisten Szenen siehst du einfach nur Leute, die eine Knarre in der Hand haben, irgendwo hinschießen, man weiß nicht mal wo. Und dann ist irgendwann die Action-Szene vorbei. Also die konnten das nicht mehr retten. Denen hat einfach das Schnittmaterial gefehlt, selbst um noch so die allersimpelsten Kohärenzen hinzubekommen. Dann wäre die Action-Szene immer noch nicht spektakulär, weil die spektakulären Momente sind ja die Treffer. Also gerade bei den Schießereien haben die sich ja auch nichts überlegt, um jetzt irgendwie das Szenario irgendwie interessant zu machen oder um mal irgendwelche coolen Momente zu haben oder um mal Einstellungen zu haben, die man so noch nicht kennt oder irgendwie das interessant zu machen. Weil das, was dich in den Szenen eigentlich bei der Stange haben so, halten sollte, war halt die Ultragewalt. Und ich sag gar nicht, dass man die Ultragewalt immer unbedingt braucht, aber dann braucht man halt was anderes. Und da sie sich beim Drehen komplett darauf konzentriert haben, die dann aber komplett rausgestrichen haben, ist jetzt einfach nichts mehr übrig. Also das ist wirklich, die Action-Szenen sind wie so RTL-Sonntagmorgen-Filme vor 30 Jahren, weißt du? Wo irgendwie die so nebenbei geguckt hast. Rauscht halt so vorbei und das ist halt einfach, da ist nichts mehr da. Da ist nichts mehr da.
Ja. Das ist halt das Ding, ne? Wenn du bei nimm einen beliebigen anderen Eli Roth-Film, außer vielleicht das Haus mit den Uhren oder so, aber ansonsten und nimm da die ganze Gewalt raus und schau, was überbleibt, ne? Also man sieht tatsächlich, also gerade ich, als ich aufgewachsen bin, gab es ganz häufig dass du nur die geschnittene Fassung von einem Film gesehen hast. Ich glaube, es ist heute viel seltener geworden. Und dadurch hat man eine starke Sensibilisierung, wie so ein Film aussieht, wenn der geschnitten ist. Und da gibt's, die haben das schon ganz gut gemacht, aber es gibt so ein paar Szenen, wo du wirklich da sitzt und du denkst, oh, okay, hier fehlt was. Da bin ich mir ganz sicher, dass da irgendwo ein Schnitt gesetzt wurde und wahrscheinlich war es ein Gewaltschnitt. Und die Action ansonsten ist tatsächlich halt auch unfassbar lahm inszeniert, wo ich nicht sicher bin, ob da auch was fehlt, weil zum Beispiel gibt's eines, flüchten sie in so einem Jeep durch einen Canyon und werden von dieser Armee da verfolgt, so Teil in so Art Hubschrauber-Quadcoptern, wie riesige Flugdrohnen, die bemannt sind. Und die ballern da mit so einer Art Gatling-Gun auf die, aber dann kommen dann nur so ein, zwei Laser angeflogen. Also das sieht aus, als ob da halt einfach ein Regen von Projektilen auf sie niederrasseln müsste und links und rechts müsste eigentlich der ganze Canyon auseinanderfliegen und stattdessen fliegen so ein, zwei Laser durchs Bild, wenn die Kamera dann mal zu dem Auto umschneidet, ne? Du hast kaum eine Totale, wo du mal wirklich die Skala sehen würdest, also erstens, wie viele Leute hinter denen her sind, wie die zueinander positioniert sind im Raum und wo man mal sieht, wie die hinter ihnen herfliegen und auf die schießen. Du hast kaum Impacts um sie rum. Also alles total lame. Und dann am Schluss gibt's diese Massenkarambolage, weil halt ein Teil dieser Army hinter denen auch in so einer Art Jeep fährt. Und die Autos purzeln da rum wie so Spielzeugautos. Also kaum Schaden an den Fahrzeugen, kein Auseinanderbrechen oder eine richtige Verformung, sondern es sieht aus wie entweder Computermodelle mit ganz schlechter rudimentärer Physik oder eben als ob man so Miniaturautos, wie wenn man als Kind spielt und mit einem großen Matchbox-Auto das Ding durch die Gegend kullern lässt. Also es ist auch einfach in der Umsetzung ganz ungewöhnlich schlecht.
Ja, das weiß man, bei Special Effects kann ich dir jetzt nicht sagen, ob das schon sozusagen der Moment war, wo man gesagt hat, ey, wir müssen hier irgendwie noch sparen. Weil retten können wir es eh nicht mehr. Jetzt geben wir zumindest ein paar Millionen weniger aus, weil die Special Effects sind halt echt schlecht. Wobei ich sagen würde, so bei den Sachen, wo man vorher investieren muss, also Sets und Kostüme, fand ich völlig in Ordnung. Die Sets sind jetzt halt...
Fand ich ehrlich gesagt, also das Ding ist, ich fand... Die Sets und die Kostüme waren erkennbar zwar aufwendig, aber es war der ganze Look, also das war, glaube ich, erstens in Anführungsstrichen falsch gefilmt von der ganzen Ausleuchtung her und es war alles viel zu clean. Also diese ganzen Fahrzeuge sind alle, als wären sie gestern vom Band gelaufen. Die ganzen Kostüme sind extrem sauber und die sind aber in so einer Mad Max-Umgebung, wo du erwarten würdest, dass alles irgendwie dirty und zerschlissen sein müsste. Und dann hat irgendwie, da ist mal ein Kratzer oder leicht aufgerissener Stoff am Kragen von Cate Blanchetts Jacke. Aber ansonsten ist der Look viel zu clean. Ich fand, ich hatte ein ähnliches Problem auch schon teilweise bei der Fallout-Serie, wo nominell die Sets tatsächlich die Welt exakt abbilden, es aber aussieht, als wäre es irgendwie zu neu, also einfach aussieht. Das hat dadurch so einen künstlichen, artifiziellen Look, finde ich.
Ja, aber ich finde, das hat es in den Spielen halt auch. Also sowohl bei Fallout habe ich sogar gespielt und das, was ich von Borderlands gesehen habe.
Also Fallout 9 in den Spielen ist Fallout viel dreckiger. Bei Borderlands kann man drüber diskutieren. Aber ich finde, im Film ist es auffallend störend, weil er nicht diese Abstraktion hat, die durch diesen Cell-Shading-Comic-Look der Spiele entsteht.
Ja, also es hat schon alles so ein bisschen so ein Cosplay-Gefühl im Film, ne?
Ja.
Vor allen Dingen halt auch dadurch, dass die natürlich jetzt eins zu eins den Look aus den Spielen genommen haben, aber dann die Persönlichkeit runterfahren, ne? Also, ja. Cate Blanchett hat halt diesen Kopfgeldjäger-Look mit dieser auch aggressiven Haarfarbe und ist dann aber eigentlich mehr so der mütterliche Typ den ganzen Film über. Und dann hast du da natürlich auch so Diskrepanzen. Also die füllen dann das, was die Kostüme versprechen, wird nicht immer unbedingt eingehalten. Also Tiny Tina ist da noch mit so am besten, weil die wirft zumindest mit explodierenden Stoffhasen rum, ne? So, das passt dann schon einigermaßen. Also das ist jetzt, also in dem Spielen ist sie ja vielleicht eine ganz coole Figur. Hier ist es auch eher so ein, das ist zu berechnet, ne? Also jetzt irgendwie so die paar Schockszenen, die nur übrig geblieben sind, die sind dann auch so eingedampft. Das ist okay, aber das es schockt nicht. Und das macht auch keinen Spaß.
Weiß ich nicht mal. Ich weiß nicht mal, was du dir gerade vorstellst, was noch als Schockszene zu bezeichnen wäre.
Naja, wenn du jetzt so einen Teenager hast, der mit seinem explodierenden Stoffhäschen da rumwirft und irgendwie da reihenweise Menschen irgendwie in ihre Einzelteile zerlegt.
Ja, aber davon sieht man ja nichts mehr.
Nee, sag ich
ja. Das passiert ja nichts. Sie wirft ja nur noch mit explodierenden Hasen und die explodieren. Aber that's it.
Genau, aber irgendwie Kinder, die mit explodierenden Stoffhasen werfen. Also vor 20, 30 Jahren wäre das auch noch schockierend gewesen.
Ja, das machen wir mal 50 draus, aber also da ist halt nichts mehr übrig geblieben. Also Tiny Tina in den Spielen fand ich die Figur echt ganz cool. Und im Film ging die mir nur auf die Nerven. Ich fand die auch eigentlich, ehrlich gesagt, sehr schlecht gespielt. Also hat mir überhaupt nicht gefallen. Die ganze Interpretation der Figur hat mir nicht gefallen. Es war die Leute, ich habe gesehen, dass vorher sehr viel drüber gesprochen wurde, wie viel nerviger Claptrap sein soll, den Jack Black spricht. Was ich ehrlich gesagt, nach dem, was ich so gesehen habe, nicht glaube. Claptrap war schon immer so ein bisschen nervig. Ich glaube, das ist die Dosierung, die in den Spielen anders ist. Dass der da immer vielleicht eher kürzer auftritt. Aber Tiny Tina fand ich viel schlimmer.
Ja. Gut, aber immerhin war da was. Also wenn man das zum Beispiel vergleicht mit Jamie Lee Curtis, der so eine absolute Nichtsrolle spielt und nur dafür da ist, hier und da mal irgendwelche Erklärungen reinzuschmeißen und die überhaupt nichts machen darf. Also nach dem Trailer dachte man ja so, die ist irgendwie echt cool drauf. Vor allen Dingen natürlich, weil Jamie Lee Curtis in den letzten 3-4 Jahren, seitdem das gedreht wurde, ja nochmal ein ganz anderes Standing hat, ne? Also vor allen Dingen jetzt halt Everything, Everywhere, All at Once und so, hat die ja auch so in der Nerdkultur nochmal ein anderes Standing jetzt plötzlich bekommen. Und dann dachte man nach den Trailern, die darf da richtig Kick-Ass sein. Aber das ist eine absolute Nichtsrolle, ne?
Ja.
Auch sehr.
Also das ist auch in den Spielen eigentlich jetzt eher so der NPC. Also, aber ja. Aber auch da, ne? In den Figuren im Spiel steckt halt viel mehr drin. Und das also zu dem Grade abzuschleifen, ist echt bizarr, ehrlich gesagt. Also als hätte man auch noch zusätzlich, weil das hat dann mit dem Age-Rating ja eigentlich nicht mehr viel zu tun, gesagt, es muss auch noch möglichst unoffensive sein, als müsste man da auch noch alles, was vielleicht irgendwie politisch unkorrekt sein könnte, wegwerfen. Also es ist sehr seltsam alles.
Ja, und auch Kevin Hart, der spielt hier diesen geläuterten Soldaten, der früher mal für Tiny Tinas Vater gearbeitet hat und jetzt sein Gewissen entdeckt hat und sie irgendwie retten will. Aber der hat ja eigentlich überhaupt keine Jokes, ne? Außer, dass er irgendwie klein ist.
Nein, nein, nein. Das war ja auch, Kevin Hart hat ja in Interviews gesagt, das war für ihn die Chance, dass er zeigen kann, dass er halt da mehr kann, als nur den Funny Dude zu geben.
Ja, das war natürlich viel lustiger als alles, was er im Film macht.
Ja, aber das ist ja so, ne? Also, für ihn war das die Chance, dass er vielleicht mal als ernsthafter Actionstar oder sowas vielleicht wahrgenommen wird. So habe ich ihn verstanden. Das ist nicht ganz gelungen, würde ich sagen. Ich weiß auch nicht, ob das der richtige Film dafür war.
Ja, da ist ja nichts. Da kann er ja nichts dafür. Das ist ja eine absolute Nichtsrolle. Also vielleicht hatte der, also, ja. Nee, ich will das jetzt Kevin Hart nicht mal absprechen, dass er mehr kann. Er ist ja danach, seitdem ist er ja komplett aus dem Kino verschwunden, ne? Also der hat ja, glaube ich, seit Jumanji 2 macht er nur noch Netflix.
Keine Ahnung. Es gibt ja diese Story, dass der Chernobyl und Last of Us Autor Craig Mazin an dem Ding mitgearbeitet hat. So viel ist belegt. Und der hat dann auch, das gibt, sagt er auch ganz offen, gebeten, dass sein Name entfernt werden soll. Und es gibt jetzt neben Eli Roth einen Story-Credit, einen mysteriösen namens Joe Crombie, wo alle sich einig sind, dass das ein Pseudonym sein muss, aber keiner weiß von wem. Craig Mazin sagt, nein, das ist nicht sein Pseudonym, und alle sagen gerade aber, ja, aber wir glauben trotzdem, dass das sein Pseudonym ist, tatsächlich. Und wo auch spekuliert wird, ob viele wie Kevin Hart und Kate Blanchett und so unterschrieben haben auf Basis eines anderen Skripts als dem, was wir jetzt hier verfilmt gesehen haben, wo es vielleicht auch logischer, naheliegender, vernünftiger ist, dass sie gedacht haben, dass da irgendwie für sie eine Chance besteht, vielleicht mal aus ihren üblichen Genres auszubrechen.
Also nur mal kurz zu dieser Craig Mazin-Sache zurück. Also ich kenne den auch, ich habe ihn auch schon öfter mit ihm unterhalten. Und er hat ja auch diesen Script Notes Podcast, also den berühmtesten Podcast für Drehbuchautoren oder von Drehbuchautoren für Drehbuchautoren. Und ist auch irgendwie da ganz groß in der Gewerkschaft, einer der Führenden und so weiter. Und er steht sehr offen zu seinem Mega-Flop, die Eis, wie heißt das Ding? Dieses mit Kristen Stewart, wo sie da mit Chris Hemsworth, diese Schneewittchen-Sache, Snow White and the Huntsman.
Ach so, Huntsman.
Ja, er hat den zweiten Teil geschrieben, der so mega gefloppt ist. Und da geht er relativ humorvoll mit um und steht dazu. Und ich glaube auch sozusagen gerade so als Präsident der oder momentan als einer der Leiter der Drehbuchautoren Gewerkschaft, glaube ich nicht, dass er in Bezug auf Credits, also wann wer welchen Credit bekommt, ne, das ist ja bei diesen ganzen Gewerkschaftsverhandlungen einer der Megapunkte da, ne? Da gibt's ja auch dann immer so interne innerhalb der Gewerkschaft so Gerichtsverfahren, wer jetzt noch welchen Story Credit bekommt und so, weil da ja auch arschviel Geld dran hängt, ne, später bei den Residuals und so. Ich glaube nicht, dass er lügt. Also ich hätte mir vorstellen können, dass er einfach nichts dazu sagt und so, und man darf ja ein Synonym nehmen, wenn man das will, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er hingeht und sagt, nein, ich bin das nicht, und dann war es doch. Also das glaube ich einfach nicht. Muss jetzt auch nicht stimmen.
Auch unwahrscheinlich. Also deswegen auch nochmal, um das deutlich zu sagen, ich fand es nur so ulkig, dass es eine konkrete Aussage davon von ihm gibt, aber gefühlt jetzt so, zumindest so das Internet, was ich so gesehen habe, ganz viele sagen, also das wird einfach weiter kolportiert und wird einfach so getan, als ob es trotzdem ist, obwohl es quasi dieses Dementi gibt.
Ja, weil man den anderen auch nicht kennt, ne? Das ist halt das Problem. Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie so der Name von irgendjemandem ist, wo man sagt, okay, das ist halt ein anderer Drehbuchautor. Ich meine, dieses Story by, was heißt das auch schon? Also du hast ja oft diese Drehbuchketten in den Momenten, wo Studios Stoffe entwickeln, und das dauert ja, also hier hat es jetzt ja auch 10 Jahre gedauert, bis der Film gedreht wurde, und 13, bis er dann ins Kino gekommen ist oder so ähnlich, zumindest so die Größenordnung. Das passiert ja super oft. Und dann hast du ganz oft 5, 6 verschiedene Drehbücher, und dann, selbst wenn zwischendurch nochmal von vorne angefangen wird, selbst wenn du dann nur bestimmte Story-Elemente oder auch nur bestimmte Figuren übernimmst, dann musst du halt irgendwie Story-By oder was weiß ich, oder Additional Writing, also das ist dann super kompliziert, was dann drüber kommt. Ich glaube, in diesem Fall hat Craig Mazin dann ja auch selbst einfach drauf verzichtet, der hat auch genug Asche. Also die paar, wäre jetzt sowieso nicht mehr so viel rumgekommen, weil Borderlands jetzt so dermaßen gefloppt ist, aber ich glaube, das spielt für ihn dann auch keine Rolle, da war ihm seine Ehre vielleicht wichtiger. Also es ist klar, er hat das Drehbuch davor geschrieben.
Reputationsmanagement.
Und Eli Roth hat es dann neu geschrieben. Mit dem Kumpel. Ja.
Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Sie haben sich auch offensichtlich Randy Pitchford ans Bein gebunden, der wohl mal rausgeflogen ist, hat er selber erzählt, wollte eigentlich nur ein paar Wochen bleiben und ist dann die gesamte Produktionsdauer dort geblieben. Auch dort hätte ihm wahrscheinlich so die Gaming-Community gesagt, nein, Eli Roth, mach das nicht, weil Randy Pitchford ist halt der Hype-Man von Gearbox, also dem gehört das Studio, und der ist als Geschäftsmann und als Hype-Man ist der quasi legendär gut, aber der ist nicht eigentlich der, den du dir als Consultant holen solltest, weil die Qualitäten, die Borderlands hat, sind sehr wahrscheinlich nicht auf Randy Pitchford zurückzuführen. Auch eine schwierige Personalie. Randy Pitchford auch jetzt anscheinend gerade wieder dabei auf Twitter, etwas unglücklich mit Kritik an dem Film umzugehen. Und das braut sich dann halt alles so zusammen zu der Stimmung, die aktuell gegenüber dem Film herrscht.
Ich, also in meiner Bubble, ne, also jetzt in der Filmkritik-Bubble und nicht in der Gamer-Internet-Bubble, ist der Film eigentlich allen egal. Also da gibt es keine zusammengebraute Stimmung, also muss man auch mal sagen. Aber was macht er denn auf Twitter? Weil ich habe das natürlich nicht mitbekommen.
Er hat wohl erstmal angefangen, irgendwo wild Leute zu bannen. Dann hat er vor allem einen relativ bekannten Autor von Forbes, den Paul Tassi, den hat er mitgebannt und hat sich mit dem so gebettelt und hat das aber auf so eine Randy Pitchford-Art gemacht, wo er, ich glaube, er möchte nach außen projizieren, den eigentlich ruhigen, rationalen und eigentlich total freundlichen Firmenchef, der jetzt hier einfach nur verletzt war, wegen völlig überschossener Kritik. Aber der macht es auf eine Art und Weise, wo er dann zwischendrin immer so komische Sachen fallen lässt, die eigentlich arrogant sind, wo er dann zu dem Typen sowas sagt wie so, ja, und wir können ja auch mal reden und du solltest dich ja freuen, wenn der Typ, der das Spiel erschaffen hat, in dem du 100 Stunden verbracht haben willst, dich zu einem Gespräch einlädt oder sowas. Und das zu einem relativ etablierten Autor, der wahrscheinlich schon 5 Interviews mit ihm gemacht hat, die Randy Pitchford nur schon wieder vergessen hat. Und dem ist ein Gespräch mit Randy Pitchford halt scheißegal. So wie es jedem von uns, ich hatte auch schon zig Gespräche mit Randy Pitchford oder sowas, aber das als eine Art von Audienz zu präsentieren, ist sehr unglücklich. Und seine Erklärung dazu, warum er Dinge, die Leute hinterher, das war alles nur ein Versehen und ist alles sehr ungeschickt und sehr plump, wie er da versucht, eine Inszenierung zu machen, die nicht gelingt.
Das ist aber insgesamt noch immer so diese Audienz-Sache, ne? Bei Junkets und so. Es hat sich halt so ein bisschen verschoben, so jetzt in den heutigen Zeiten. So ein Interview ist halt mega aufwendig. Meistens kommt auch nicht so viel Spannendes drin rum. Also bei mir schon, weil ich sehr gut darin bin, Interviews zu führen, aber so im Allgemeinen. Also für uns ist das eher so, wir machen das dann mal. Also so ein bisschen fürs Image, dass wir sagen können, hey, wir sind Best Buddies mit allen Hollywood-Stars. So ein bisschen, das will man ja als große Seite dann auch sagen können, wir kommen an die alle ran, ne? Wir quatschen mit denen allen dann, wenn wir was wissen wollen. Und zum anderen vielleicht auch mal so ein bisschen als Goodie für die Verleiher und so, dass man sagt, wir machen hier ein bisschen für Sachen, die neu starten und so, machen wir halt auf der Seite auch was. Aber insgesamt ist das immer so eine kleine Überwindung, weil Aufwand und Ertrag halt, also in der Zeit, wo ich ein Interview führe, kann ich auch 30 Artikel schreiben, ne? Das ist jetzt übertrieben, aber sagen wir mal 10. Mit Vorbereitung, hinfliegen, verarbeiten, was weiß ich. Also sozusagen, was meine Traffic-Produktion pro Stunde angeht, ist Interviews so ziemlich das uneffizienteste, was es gibt. Deswegen ist es eigentlich immer mehr so, dass man mich überreden muss, die Interviews zu führen. Aber wenn man natürlich dann vor Ort ist, dann ist man immer so, als ob man so mit, oder so ist zumindest die Erwartungshaltung, dass man da vielleicht mit ganz vorsichtig in diesen 5-Sterne-Hotel-Raum reingeht und mal fragt, ob man mal eine Frage stellen darf, ne? Ist jetzt absolut nicht meine Art, wie ich das mache, aber es ist immer noch so ein bisschen so diese Haltung, die man bei solchen Events spürt, ne?
Ja, aber das ist halt, also das Ding ist zum Beispiel, Randy Pitchford ist nicht mal ein schlechtes Interview. Ich hatte mal eine Chance, mit denen einfach 1,5 Stunden in einem Biergarten zu sitzen und es war so quasi free for all. Also konntest fragen, was du wolltest, ging nicht um ein konkretes Thema, der war wegen irgendwas in München oder sowas, aber konnte man einfach mit dem labern. Und es war echt interessant, der hat interessante Dinge zu sagen, weil der schon ewig mit dabei ist und wenn du den so einfach über die Spieleindustrie und so quatschen lässt, das ist schon nicht schlecht. Es wird halt nur dann beschissen, wenn er auf einmal jetzt dann so auftritt, als würde er damit jetzt irgendwie jemand eine Ehre erweisen oder sonst irgendwas, ne? Dann wird's halt sofort unangenehm, wenn die Leute durchscheinen lassen, dass sie sich eben doch zu wichtig nehmen, aber so tun wollen, als wär's nicht so. Und das ist halt echt schwierig. Randy Pitchford tritt halt immer auf als so der Typ, ich bin doch nur ein Entertainer, ich will Leute nur glücklich machen. Aber das stimmt halt einfach nicht. Also es ist inzwischen jedem klar, dass Randy Pitchford vor allem halt auch ein knallharter Geschäftsmann ist. Es gibt auch Dinge, wo er einfach ganz klar sozusagen die Welt sehr dreist belogen hat bei verschiedenen Momenten, wo es halt opportun war, die Öffentlichkeit über bestimmte Aspekte seiner Spiele in die Irre zu führen. Abgesehen davon, dass es noch sehr wilde Gerüchte gibt, die da, aber auch, sagen wir mal, von ehemaligen Mitarbeitern, die teilweise auch ein bisschen crazy waren, in die Welt gesetzt wurden. Also, und das macht ihn halt ohnehin schon zu so einer etwas fragwürdigen Figur, sage ich mal. Und der ist da in der Hinsicht sowieso nicht so wohlgelitten. Auch die Art und Weise, wie er dann auftritt und immer so tut, als wäre er so der Hauptverantwortliche für Borderlands. Und das ist halt alles ein bisschen schade.
Das ist natürlich auch die Mechanik von sozialen Medien, ne? Also wenn du jetzt quasi als Celebrity, also viele von denen finden das ja gut, dass man jetzt nicht mehr den Umweg über Presse und was weiß ich was machen kann. Und das ist ja auch okay, es ist demokratischer und alles, sondern man unterhält sich halt auf Twitter mehr oder weniger auf Augenhöhe. Und wenn du dann in diese Augenhöhe dann versuchst, wieder eine Fallhöhe reinzubringen und auf einmal dann doch nicht sagst, wir reden hier einfach auf Twitter miteinander, weil wir sind alle einfach nur irgendwelche Leute auf Twitter, und dann auf einmal wieder sagst, nee, ich bin jetzt aber der Wichtige und du kannst mal hier Bittsteller sein, dann das funktioniert auf Twitter nicht. Das kommt da auch nicht gut
an. Ja. Das ist halt das Ding, ich glaube, dass viele, aber Menschen wie Randy Pitchford gehen davon aus, dass das vielleicht eine Art unausgesprochener Vertrag ist zwischen ihm und dem Publikum, ja, und wenn der dann gebrochen wird, dann reagiert er da sehr pikiert.
Wobei man in diesem Fall ja sagen muss, es gibt ja diese Fälle, wo dann, was weiß ich, Rotten Tomatoes, Kritikerwertung 20%, Rotten Tomatoes, Zuschauerwertung 80%, ne? Die Fälle gibt's ja. Und ich habe da auch gar nichts dagegen, sondern es gibt ja auch, was weiß ich, einfach populistisches Unterhaltungskino, wo Kritiker sagen, ist nicht mein Bier, ist Scheißfilm. Und alle sagen, die einfach nur sagen wollen, ich will 1,5 Stunden mein Hirn ausschalten und meinen Spaß haben, finden super. So, und dann kommt man halt auf diese Differenzen, die sich ganz einfach erklären lassen und gegen die an sich auch nichts einzuwenden ist, ne? Und wenn man die Kritik gut geschrieben hat, dann kann man selbst im Verriss durchlesen, dass das ein Film ist, wo ich meinen Spaß dran haben werde und da gehe ich halt trotzdem rein. Alles gut. Aber das ist ja bei Borderlands überhaupt nicht so.
Doch, das ist bei Borderlands. Das ist 53% Audience Score versus 10% Kritiker. Also da ist schon ein erheblicher Unterschied.
Ja, aber 53% Audience Score ist unterirdisch bei einem solchen Film.
Ist schlecht, ja. Aber es ist immer noch eine sehr große Differenz.
Und das weiß man nicht. Also der echte, sozusagen unverfälschte, ist ja immer dieser Cinema Score. Weil da werden die Leute ja direkt am Kinoausgang befragt, nach irgendwelchen Zufallssachen. Das heißt, man hat A, nur Leute, die den Film wirklich gesehen haben. Und es ist halt zufälliger Querschnitt der Gesellschaft und nicht der Gesellschaft, sondern Leute, die 20 Euro für ein Ticket ausgesucht haben. Ne? Das heißt, die Leute, die du befragst, sind eigentlich schon mal sehr positiv auf diesen Film eingestellt, weil sonst wären sie ja gar nicht reingegangen. Ja. Und da hat der Film D+, nach amerikanischem Schulnotensystem von A bis F, also eine 4+ im Schnitt. Und das ist das hast du so bei normalerweise bei so A24-Kritikerliebling-Horrorfilmen wie Hereditary oder sowas, weißt du, wo alle sagen Meisterwerk. Dann geht das normale Publikum rein, das einfach nur seine austauschbaren Jumpscare-Horrorfilme für einen Freitagabend sehen will, überhaupt nicht weiß, was da 1,5 Stunden gerade mit ihm passiert ist und sagt, schlechtester Film, den ich jemals gesehen habe. Dann kommst du auf solche Zuschauerwertungen, weil dann ist sozusagen die Diskrepanz zwischen dem, was die Leute da erwartet haben und dass sie dann auf einmal einen Kunstfilm serviert bekommen haben, da führt zu solchen schlechten Wertungen. Dass ein Film, ein Blockbuster, ein Unterhaltungsfilm, der mehr oder weniger so ungefähr das abliefert, was die Leute erwartet haben, auf D+ kommt, das kommt quasi nie vor. Also wenn jetzt ein Marvel-Film ein B bekommt, ja, also 2, dann ist das quasi schon eine mittelschwere Katastrophe. So, also deswegen, also D+ für ein Unterhaltungsblockbuster ist unfassbar schlecht.
Also, es ist ja auch nie die Diskussion, ne, dass der schlecht ist. Aber zumindest gibt's diese Schere dort auch. Das ist ja schon ein ganz erheblicher Unterschied. Man muss aber auch dazu sagen, zum Beispiel auf Metacritic, wo die User ja nicht nur Hop oder Top sagen können, da ist es sogar umgekehrt. Es hat einen Metascore von 27 nach Kritik und User-Score von 1,6. Also da, ich vermute, die Borderlands-Fans sind dann noch harscher und noch enttäuschter und geben dann halt super low Scores, die dann nicht mehr ausgeglichen werden durch den normalen Zuschauer, der dann halt sagt, ja, 5 oder 6.
Das liegt aber, glaube ich, daran, dass Metacritic, glaube ich, bei Kinogängern quasi keine Rolle spielt. Also bei Filmfans. Sondern Metacritic hat zwar Filmwertungen, ist aber eigentlich so, sozusagen als Referenzgröße wird das eher im Gaming herangezogen, weil das Gaming ist ja, glaube ich, oder vielleicht ist es jetzt auch auf Rotten Tomatoes, aber Rotten Tomatoes ist eigentlich quasi die klassische Filmseite und Metacritic ist die klassische Gaming-Seite und dann hast du wirklich da Leute, die bei Metacritic angemeldet sind und da Wertungen geben, das werden die Spieler der Spiele sein, ne? Und dass die den Film nicht mögen, ja, das ist mir schon klar.
Wie gesagt, also die saugen das garantiert dort nochmal stärker nach unten, also was verständlich ist, weil wenn du da reingehst, weil du erwartest, dass du irgendwas bekommst, was Borderlands transportiert, Also außer, dass da die Kostüme der Figuren eben so aussehen wie die Kostüme der Figuren in dem Spiel, aber der gesamte Vibe des Films, also außer oberflächlichster Visuals, ist also wirklich meilenweit von den Spielen entfernt.
Da kannst du dann als Vergleich am besten die IMDb nehmen, ne? Weil die ja auch das Zehner-System hat, aber nicht so ein Gaming-Bezug. Und ich glaube, da liegt der bei 4,3 im Schnitt. Das scheint mir eine relativ realistische Größe zu sein.
Ja.
Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn du da ohne Erwartung reingehst, irgendwie mit deinem 13-jährigen Sohn oder so, der Film ist dann halt auch relativ schnell wieder vorbei und so, ne? Und dann sagst du halt, ja, hat mir jetzt nicht gefallen, gebe ich eine 5 von 10 oder so, ne? Also, dass Leute sozusagen, die ins Kino gehen und da Geld ausgeben, 1er von 10 raushauen, das ist ja nicht die Regel. Das ist dann mehr so ein Gaming, ich will jetzt einen Standpunkt machen.
Ja, oder halt, ja, genau. Also, da musste schon aus irgendwas musste ich da schon emotional angefasst haben, nur halt negativ sozusagen, ja.
Ja, genau, und das ist halt dann so in der Regel diese Hereditary-Nummer, ne? Wo du dann da sitzt und dann sagst, ich wollte hier einen normalen Horrorfilm gucken und jetzt kommt auf einmal hier so ein Charakterdrama und so, dann bist du halt sauer.
Dann, ja, oder wo Leute einfach nur entrüstet sind. Da wurde ein Kind enthauptet, wer macht sowas? Alles kranke Schweine, 0 von 10.
Ja, genau, das kann auch sein. Aber das gleicht sich in der Regel wieder aus mit, ich habe nichts erwartet und dann wurde ein Kind enthauptet, 10 von 10.
Ja, dann wo hast du mein Review gelesen?
Ja, genau. Und das gleicht sich aus auf 5 von 10. Die beiden, die Entrüsteten, ja, und die Begeisterten.
Ja, genau. Ja, und deswegen, also das, was du eben gesagt hast, ist halt genau, wie gesagt, so ein bisschen der Vibe, mit dem ich da raus bin. Dieses, ja, 4 von 10, 3 von 10, ist jetzt scheißegal, welche Zahl es jetzt in der genau ist. Weißt du, so dieses, ja, er hat mir nicht aktiv wehgetan. Aber das ist das Beste, was ich über ihn sagen kann. Es war einfach nur so, es ist nicht so aggressiv inkompetent wie Boll. Aber das ist auch alles.
Ja. Also ich gebe einen Stern. Und ich weiß nicht genau, ob ich Boll-Film schon mehr gegeben habe. Dementsprechend, das können mal irgendwie die ZuhörerInnen,
ja,
hier mal.
Garantiert.
Ich glaube, habe ich bestimmt 1,5 gegeben oder so.
Ja, easy. Vielleicht hast du Postal sogar eine 2 gegeben?
Nee, Postal habe ich 0,5 gegeben.
Hast du? Na, siehst du.
Alone in the Dark habe ich auch 0,5 gegeben. Far Cry habe ich auch nicht mehr als 1.
Das kann auch keine 2 gewesen sein. Nee.
Ja, doch, kann doch sein. Was haben wir denn noch? Haben wir House of the Dead? Habe ich vielleicht 1,5 gegeben, aber auch keine 2. Ich weiß nicht mehr, haben wir sonst noch was? Hat ja noch, diese Blood Rain. Der könnte 1,5 bekommen haben oder 1. Weiß ich nicht. Kann sein, dass der 1,5 hatte.
Ein bevor Christian uns den Film erklärt hat, 1,5 danach.
Ja, genau, weil Christian uns ja erstmal erklären musste, wie Sex so funktioniert.
Ja, das war, also da zehren wir heute noch von.
Ja.
Ein großer Moment in unserem Leben. Also, ich gebe dem eine 2, weil, wie gesagt, er ist nicht auf diesem Level von Inkompetenz, wo ich mir gewünscht habe, ich dürfte vorspulen. Weil bei den Boll-Filmen war es wirklich manchmal so, dass ich gedacht habe, was machst du denn mit deinem Leben? What the fuck? Und der hier ist halt, plätschert so an einem vorbei und bin einfach, vielleicht auch, weil ich milde interessiert daran war, wie der Stoff umgesetzt wird und ob er jetzt so schlimm ist, wie alle sagen. Aber ja, es war einfach nur so.
Ja.
Es gibt keinen Grund, diesen Film zu sehen.
Ja, und ich habe in den letzten Ausgaben, also wir wissen jetzt ja, beim nächsten Mal kommt Hitman.
Ja.
Bei Filmstarts haben wir übrigens vergessen, Need for Speed hochzuladen. Das wird jetzt in den nächsten 2-3 Wochen nachgeliefert. Falls ihr das bei Filmstarts oder bei Leinwand beziehungsweise Leinwandliebe hört. Aber ich habe die letzten Folgen, habe ich eure Podcasts überhaupt nicht empfohlen, ne? Hole ich jetzt mal nach, aus gegebenem Anlass. Weil, was habe ich die letzten 3-4 Tage abends relativ exzessiv getan? Hast du eine Idee? Du kannst keine Idee haben.
Will nicht. Ja. Borderlands gespielt?
Nein.
Wahrscheinlich nicht.
Nein, ich habe gestern Abend 2 Stunden damit verbracht, ungefähr 2 Stunden, ein Feuerwehrhubschrauber sauber zu machen.
Oh, ja, okay, jetzt verstehe ich.
Weil ich habe eure Folge gehört zum Power Wash Simulator. Das ist einfach ein Spiel, wo man einfach nur Häuser, Autos und Motorräder und Flugzeuge sauber machen muss mit einfach so einem Strahl Wasser, der aus, weiß nicht, aus dem Powerwasher kommt.
Ja,
und das ist ein perfektes abends vom Schlafen gehen zum komplett runterkommen Spiel. Und das haben, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, also Dom und?
Das hat die Nora Bayer mit dem Dom gemacht.
Ja, das habe ich gehört und da wusste ich sofort, das ist mein neues Schlafengehen-Spiel. Und die Folge ist auch super. Also die empfehle ich bei The Pod Power, ich glaube, es heißt Power Washer Simulator. Aber ist so ungefähr 2-3 Wochen alt, die Folge. Da könnt ihr ein bisschen runterscrollen in eurem Podcatcher. Und die Folge kann man auch so super hören. Und ich glaube, das ist ein Spiel für sehr spezielle Menschen oder für sehr spezielle Ansprüche. Aber wenn man die Folge hört, dann weiß man sofort, ob man das Spiel unbedingt spielen muss. Und dann, ich habe das auf den Weg ins Kino gehört und ich habe schon den ganzen Film über dran gedacht, wie ich das heute Abend spielen werde und habe es dann auch abends gleich runtergeladen.
Nice. Gibt es bei euch eine Folge zu Alien Romulus?
Ja.
Und? Was wie ist der Tenor? Weil ich frage deswegen, weil ich gerade bei mir im Forum viel diskutiere, weil es gibt ja Leute, ich habe das Gefühl, dass dieser Film insgesamt enorm begeistert angenommen wird und ich fand den nicht scheiße, aber ich fand das mega enttäuschend, vielleicht habe ich mich auch zu sehr in meinen Erwartungen hochschrauben lassen, weil ich die ganze Zeit da saß und dachte, dieser Flickenteppich von bereits Bekanntem, warum kommt das so gut an? Fühle ich mich wieder gespiegelt in eurer Besprechung oder jubelt ihr da auch?
Ich glaube, du fühlst dich wiedergegeben. Vielleicht sind, also ich war nicht dabei. Ich habe die Kritik geschrieben, die könnt ihr auf Filmstars lesen. Weil ich es leider zeitlich nicht geschafft habe in dem Podcast. Ich glaube, das waren Pascal und Sebastian. Die werden so einen halben Stern über dir sein.
Okay.
Heute ist Dienstag.
Also 3,5?
Ah, nee, letzte Woche, der ist letzte Woche. Romulus läuft ja schon seit einer Woche. Also bei mir sind es 3,5. Ich glaube, unsere beiden Podcaster waren so zwischen 3 und 3,5. Bei der Pressevorführung war das ja so. Und die Pressevorführung war kurz nach der Premiere in Berlin. Und die Premiere war irgendwie in L.A. Und nach der Premiere kamen ja diese üblichen Tweets. Also da sind ja meistens dann das Kritikenembargo ist später. Und vor ein paar Jahren wurde dieses Social Embargo empfunden. Ich habe gerade eher kurz die Luft gemacht. Das kann natürlich keiner sehen, wenn ich podcaste. Also Social Embargo empfunden, das fällt meistens 1-2 Tage später. Und da darf man dann halt nur tweeten, wie man den Film fand. Und darauf darf man nichts geben. Also das fällt meistens viel zu hoch aus. Also da waren dann alle beste Filme des Jahres und so. Und dann haben wir den gesehen und gesagt, also es gab dann welche, die den gut fanden. Es gab welche, die so ein bisschen wie du und dann sogar noch negativer gesagt haben. Im Endeffekt ist das alles nur Aufwasch von Sachen, die wir schon kennen und die hier halt einfach zusammengeschmissen werden. Mit einem viel zu jungen Cast war von vielen das der Kritikpunkt, dass das alles deshalb ein bisschen unglaubwürdig wurde. Andere haben halt gesagt, dass es handwerklich halt sehr gut gemacht ist oder fanden sie zumindest. Auf der Seite bin ich auch eher, dass ich sage, okay, der macht jetzt wenig Neues, aber sozusagen das, was er macht, macht er ziemlich gut. Ich fand den Thynth oder wie man
Andy,
das?
Andy, der Androide war super.
Ja, das fand ich so, der hat irgendwie alle spannenden Sachen oder spannenden Konflikte in diesem Film drehten sich alle um diese eine Figur. Deswegen, also der hat das echt, der hat den ganzen Film gerockt, weil da auch wirklich interessante Ideen neu verhandelt wurden. Und so, deswegen bin ich jetzt bei 3,5, also auch eher knappe 3,5. Diese Sachen, die da nach der Premiere kamen, waren totaler Quatsch. Da mit so hohen Erwartungen sollte man nicht reingehen. Aber wer jetzt einfach Bock hat auf so ein, also das ist als Horrorfilm oder Horror-Action-Film, finde ich schon das besser gemacht als das meiste, was wir aus dem Genre sonst so bekommen. Und deswegen, ja, aber den Podcast trotzdem hören.
Ja, genau. Also wenn, dann kann ich den ja auch guten Gewissens empfehlen. Ich wollte nur nicht jetzt schon wieder den nächsten Jubel-Podcast, weil das hat mich echt angestrengt, dass so viel da saß und oh mein Gott, ja, endlich wieder haben wir einen richtig guten Alien-Film und ich saß da und dachte, nein, nein, das stimmt nicht. Das ist so unambitioniert, so generisch. Ich habe am Anfang noch gedacht, das wird ein, er macht einfach Don't Breathe, nur nochmal mit Aliens. Es gibt ja auch so eine Vorgeschichte, dass er angeblich schon vor Jahren mal sich um Alien bemüht hat und da was gepitcht hat, wo ich schon überlegt habe, war das das Skript? Und dann hat er es nicht gekriegt und dann hat er halt Don't Breathe draus gemacht oder umgekehrt. Aber dann ist er irgendwie so gekippt und dann wurde das so ein, so, ich hab immer geschrieben, es ist wie so ein Medley, weißt du, wo so die Greatest Hits alle nur kurz angespielt werden und dann kommt auf einmal schon wieder das nächste und nichts davon kann richtig wirken und nichts davon ist wirklich einer der Greatest Hits. Das ist auch noch wie von einer Coverband und es hat mich alles sehr angestrengt. Es hat mich geärgert, dass es so überschäumend positiv angenommen wurde.
Ja, also das war jetzt sehr gut. Auch nicht der Eindruck der Pressevorführung. Die Pressevorführer waren so alle so ein bisschen enttäuscht. Nicht wegen der ursprünglichen Erwartung, sondern wegen der kurzfristig geschürten Erwartung durch diese Weltpremieren-Tweets. Weil selbst wenn man es besser weiß, man kann sich nicht komplett dagegen wehren. Und Borderlands ist auch eins der wenigen anderen Beispiele, wo direkt nach der Premiere alle gesagt haben, das ist nix. Da hat sich keiner getraut, da seinen Kopf hinzuhalten. Weil das sind schon immer dieselben üblichen Verdächtigen, die dann so total übertrieben positiv sind. Kennt man dann auch schon und die sind auch in der Branche so ein bisschen verpönt, ne? So ein bisschen so als Quote-Lieferanten, die man aber ansonsten
als
nicht
ehrt. Als Klaköre.
Ja, und die werden, aber weil es halt Traffic bringt und wir sind da auch nicht ausgenommen, wir schreiben zwar immer dann vor den eingebetteten Tweets so einen ewig langen Warnungsparagraf, dass wir jetzt quasi euch die zeigen, aber nehmt sie bitte trotzdem nicht ernst, aber die Dinger laufen halt und die Leute wollen es lesen, also geben wir es ihnen. Und dann haben wir dann eine Variety und Hollywood Reporter und so, und die machen das auch alle. Und das sind immer dieselben 10 Leute, die dann schreiben, oh, bester Film des Jahres. Die sehen jede Woche den besten Film des Jahres.
Das ist ganz, warum
ist,
das? Wollen
ist ganz gut. Ich glaube, das ist wie am Anfang des Jahres gibt es so eine große Konferenz, wo man dann den Jahresplan der Filme macht, damit die auch die 52 besten Filme des Jahres auch in der richtigen Reihenfolge anlaufen. Weil ansonsten, wenn du natürlich gleich den wirklich besten Film des Jahres in der ersten Januarwoche zeigst, dann kann man 51 Wochen lang nicht mehr sagen, dass man gerade den besten Film des Jahres gesehen hat, ne?
Und da gibt es aber auch so eine Memento-Situation und die haben halt einfach eine Störung im Kurzzeitgedächtnis und dann haben sie den anderen Film schon wieder vergessen.
Ja, wobei ich bin da natürlich jetzt auch gerade im Glashaus, ne? Also was Filmstarts bei TV-Tipps und so angeht, wir arbeiten sehr viel mit bester Film der letzten 5 Jahre, bester Horrorfilm der letzten 10 Jahre, läuft halt wie bekloppt. Die Leser sind halt da auch einfach gestrickt, also müssen wir auch einfach gestrickt sein. Fühlt also man sich
Menschen
nicht gut bei,
selber
funktioniert
schuld, ist es das, was du sagen willst?
Ja, es ist also das System. Ich mag am liebsten immer, dass das System schuld ist.
Ja. Ja. Also das System ist tatsächlich schuld. Ja. Das entbindet einen nicht von der Verantwortung, wie man innerhalb des Systems agiert, aber das System ist schuld.
Ja. Genau, einigen wir uns darauf, das System ist schuld.
Ja.
In 10 Jahren werden wir wissen, wer wirklich schuld ist, zumindest im Fall von Borderlands. Also ich würde wirklich gerne wissen, haben die das da wirklich die Kreativen zusammen entschieden? Hat irgendwann irgendein Executive gesagt, so, PG-13, macht, was ihr wollt, oder, also, wie ist das, dieser Ausweg, also, dieses, es gibt doch im Internet auch immer so diese lustigen Videos, wo man so, bei gescheiterten Filmen dann nachträglich diese Pitch-Meetings da nachstellt, ne, so als Comedy-Sketch. Mhm. Das ist bei Borderlands, also, das würde ich mir angucken, die Borderlands-Entscheidung, wie irgendjemand auf die Idee gekommen ist, das zu retten, indem man sagt, irgendwie das bisschen, was wir noch haben, was für den Film spricht, das schneiden wir jetzt auch noch alles raus. Und dann wird er schon. Weil ich meine, wir haben ja gar nicht drüber geredet, ne? Aber der ist jetzt nach 10 Tagen schon auf Platz 9 der Charts in den USA gerutscht. Liegt jetzt irgendwie bei 13 Millionen Gesamteinspielergebnis in den USA. Der wird.
Geht in 11 Tagen ins Streaming, also ins bezahlte Streaming, ne? Also diese Heimkino.
Ja, das ist immer dieses Panik und dann hauen wir es zumindest da raus. Also der wird im Kino USA unter 20 Millionen landen. Ich gehe davon aus, dass der international insgesamt auch nicht auf mehr kommt. Das heißt, was weiß ich, insgesamt unter 40 Millionen, wenn überhaupt, vielleicht sogar unter 30. Das ist halt schon hart, ne? Weil da hast du natürlich wirklich die Marke. Das heißt, bei 30 Millionen kriegt der Verleih 15. Beziehungsweise die Verleiher, weil der Lionsgate hat den Film international vorher verkauft. Also vielleicht haben die da selbst gar nicht so viel Geld investiert, nachdem sie das außerhalb der USA in allen Märkten einzeln verkauft haben. Aber trotzdem, das heißt, am Ende bleiben weltweit 15 Millionen Dollar für die Verleiher übrig. Das spielt nicht mal die Marketingkosten wieder ein. Und da sind wir noch nicht mal, da haben wir noch nicht mal einen einzigen Euro von dem Budget bezahlt, ne? Also es ist einfach nur ein, der Kinostart, also hätten sie den Film nicht ins Kino gebracht, hätten sie weniger Geld verloren als jetzt. Das ist dann schon, das ist halt schon einer der großen Flops dieses Jahr. Was ist denn die nächste eigentlich? Ist das Sonic 3? Nicht,
keine Ahnung.
Haben wir überhaupt
Sonic 2 haben wir doch schon gar nicht besprochen und ich brenne nicht darauf, ehrlich gesagt.
Okay, haben wir, also gibt's sonst noch was? Dieser Slasher, wo die alle nach und nach, wo du dann versuchen kannst, alle zu retten, aber es könnte zwischendurch auch welche.
Ach so, das, ja, ich weiß schon, was du meinst. Der, ach Gott, wie heißt denn der?
Verdammt. Ja, genau, können die Leute googeln. Deswegen sind wir der Experten-Podcast, weißt du? Kann man googeln.
Ich weiß genau, welchen du meinst. Ich müsste auch eigentlich den Namen parat haben, verdammt nochmal. Wie heißt denn die Scheiße? Ah, das ist von denen, die auch das Maid of Medan und sowas gemacht haben, wo der Typ aus Scream, glaube ich, auch mitgespielt. Until Dawn.
Ja, und es ist auch gut, der Film ist schon angekündigt und alles. Ich hatte nur so eine Einladung zum Event, zu einem speziellen Event bekommen und deswegen wusste ich nicht, ob der überhaupt schon offiziell. Aber alles gut.
Ich meine, das ist natürlich so ein Fall von erstens, da kann nicht so viel schiefgehen, weil das Spiel ist im Grunde schon ein Film. Und auf der anderen Seite stellt sich da schon so die Frage, wozu braucht's das? Weil das Spiel ist eigentlich schon ein Film.
Ja, das wird spannend, ne? Weil vor allen Dingen, das ist ja im Endeffekt einfach nur ein Slasher. Und die Mechanik ist ja, dass du Leute retten kannst oder nicht. Und da gibt's ja halt verschiedene Outcomes, ne? Und im Film, also wie macht man dieses, das ist Situation, also im Film stirbt er halt in der Szene oder er stirbt nicht, ne? Aber du hast halt nie diese andere.
Lass uns einfach den Hahnke-Regime machen und dann wird zwischendrin mal zurückgespult auf einmal und das Publikum konfrontiert.
Ja, vielleicht, aber glaube ich eher nicht. Und wenn es Netflix wäre, könntest du natürlich dieses mit dem, das weißt du, was sie jetzt ein paar Mal gemacht haben, wo du dann auf deiner Fernbedienung den Fortgang da auswählst, ne? Und dann kannst ja. du halt dann machen, mache ich die Tür jetzt auf oder gehe ich die Treppe hoch oder gehe ich in den Keller und so weiter. Und dann sterben halt Leute oder nicht. Da könnte man das ja dann sozusagen 1:1 kopieren. Im Kino kenne ich das ja nur mit Cluedo, ne?
Ja, und ich meine, keine Ahnung, das war ja dieses Bandersnatch-Ding, was sie da auf Netflix gemacht haben. Haben die das seitdem mal wiederholt?
Ja, das machen die andauernd, also, aber man kriegt, das ist echt? Halt nicht mehr so ein großes Ereignis, weil beim ersten Mal haben halt alle drüber berichtet. Jetzt kommt das immer mal wieder und auch so bei Kindersachen und so und das aber ist jetzt halt einfach keine Meldung mehr wert, ne? Aber weißt du, kennst du die Cluedo-Geschichte?
Glaub nicht.
Da haben die den Film wirklich, ich glaube, mit 6 verschiedenen Enden ins Kino gebracht. Und du wusstest halt vorher nicht, welches du kriegst. Aber wenn du natürlich, weil das damals ja noch mit Filmrollen war, logischerweise in den 80ern, hat das auch nicht so richtig funktioniert. Weil, wenn du jetzt, sagen wir mal, in einer kleinen Stadt wohnst, wo das nur in einem Kino läuft, ne, dann hattest du halt ein Ende. Und du wusstest halt nicht, weil das war ja noch nicht das Internetzeitalter. Da wusstest du ja gar nicht unbedingt, dass es woanders noch andere gibt. Oder du hattest auch nicht die Chance, die zu sehen, um das zu vergleichen. Sondern dann, in der Stadt war halt der Mörder. Und dann in Detroit hattest du vielleicht 3 Kinos. Da gab's 3 verschiedene Mörder. Und so. Auf DVD ist es halt cool, weil du kannst ja halt einfach die 6 verschiedenen Enden angucken. Aber ansonsten, naja. Aber dann haben sie es zumindest
noch
versucht.
Ist das wirklich? Weil eigentlich, weiß ich nicht, die mehreren Enden im Computerspiel haben ja eine größere Berechtigung, weil da, wenn du das Spiel mehrfach durchspielst, hast du nochmal einen anderen Payoff. Aber als jemand, der Spiele in aller Regel nicht mehrfach durchspielen möchte, weil die einfach so lang sind, dann schaust du dir die auf YouTube oder so hintereinander an oder den letzten Spielstand neu, um die verschiedenen Enden zu sehen. Und diesen Prozess empfinde ich dann eher als mühsam. Ich will es dann wissen, weil ich weiß, dass es diese verschiedenen Enden gibt und ich das Gefühl habe, dass die Erzählung irgendwie unvollendet bleibt, wenn ich mir die anderen nicht anschaue. Aber das, den eigentlichen Vorgang, diese verschiedenen Variationen mir anzuschauen, ist eher so, Und deswegen frage ich mich, ob das überhaupt eine gute Idee ist, das zu übertragen. Außer wenn es so gimmicky ist. Also so eine Idee wie, ich bringe einen Film mit verschiedenen Enden ins Kino und dann ist es in der einen Stadt anders und als in der anderen Stadt oder sowas. Das ist ja noch ganz nett, vor allem wenn es die Ausnahme bleibt. Aber ansonsten weiß ich nicht, wie viel ich davon überhaupt halte, von den verschiedenen Enden.
Weißt du, worüber ich gerade die ganze Zeit während deiner Antwort nachgedacht habe und erst ganz am Schluss bin ich drauf gekommen?
Du wirst es mir hoffentlich sagen.
Warum zum Teufel wir gerade über verschiedene Enden von Cluedo reden. Aber gut,
Es hat sich so entwickelt, organisch ja, ich, sozusagen.
Über nächstes Computerspiel, dann Until Dawn, dann, ja genau. Okay, ja, ich würde sagen, dass wenn man nicht mehr weiß, warum zum Teufel man überhaupt noch miteinander redet, sollte man es vielleicht bleiben lassen. Ich habe euch schon empfohlen.
Du das ist aber jetzt schon wieder eine Variante von der vorigen Feststellung. Da ging es nur darum, wie wir zu dem Thema gekommen sind. Ja, nicht um die fundamentale Frage, warum wir überhaupt miteinander reden. Ich weiß nicht, wann das in Zweifel gezogen wurde.
Nee, ich meine jetzt, ich meine meine Aussage mit dem, sollte man es bleiben lassen, nur die letzten 5 Minuten. Alles andere war super. genau, meine Kopfhörer haben gerade gesagt, dass sie in 30 Sekunden ausgehen. Dementsprechend, die sind derselben Nein. Meinung.
Da ist der Countdown läuft, meine Damen und Herren, völlig willkürlich gesetzt. Das erinnert uns wieder an Alien Romulus. Also, das war's für dieses Mal. Mehr von Christoph bei Leinwandliebe und auf filmstarts.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß im Kino, wenn ihr Borderlands anschauen geht. Und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao.